Wim beschreibt sich ja selbst auch als zuerst Reisenden und das war auch für uns wirklich wichtig zu zeigen, dass er buchstäblich einmal um die Welt gereist ist für seine Filme. Zentrale Aufgabe von uns auch, immer auch zu zeigen, wie wurden die Filme eigentlich gemacht. Film ist ja nun mal eine kollaborative Kunstform.
Wim im Lauf der Zeit, eine Wim Wenders-Ausstellung, ist nun seit einigen Wochen im DFF zu sehen. Sie widmet sich dem filmischen Werk eines der international bedeutendsten deutschen Regisseure. Über einige Hintergründe der Ausstellung und Gründe, warum es sich lohnt, sie zu besuchen, sprechen wir heute. Ich bin Naima Wagner aus dem Team der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des DFF und zu Gast sind heute Isabel Bastian und Hans-Peter Reichmann, KuratorInnen der Ausstellung, die noch bis zum 18. Oktober bei uns im DFF zu sehen ist. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo Naima.
Ja, Wim Wenders ist im vergangenen Jahr 80 Jahre alt geworden. Das habt ihr zum Anlass für eine große Ausstellung zu seinem Werk genommen. Zuerst in der Bonner Bundeskunsthalle zusammen mit Kuratorin Susanne Kleine zur Kunst des Sehens. Und jetzt im DFF mit Fokus auf Wenders filmischem Werk unter dem Titel Wim im Lauf der Zeit. Könnt ihr mal so ein bisschen erzählen, was BesucherInnen nun in Frankfurt zu sehen bekommen?
Also in Frankfurt haben wir einen thematisch gegliederten Rundgang durch Wim Wenders Leben und Werk, eben mit dem Fokus auf dem filmischen Werk. Und wir haben sehr viele Bewegtbildexponate, klar Filmausschnitte, die wir zeigen, aber eben auch sehr viel Archivmaterial, also Unterlagen aus Wim Wenders Produktionsarchiv, das wir besuchen durften, aber auch Material aus unseren eigenen Sammlungen.
Wir beide sind ja im Bereich Archiv tätig. Unsere Spezialität sind monographische Ausstellungen, also Ausstellungen, die sich mit dem filmischen Werk von Persönlichkeiten auseinandersetzen. Und so hatten wir uns ein Konzept überlegt und die Frage gestellt, können wir das Archiv von Wim Wenders sichten? Und da hatten wir die Erlaubnis und das Vertrauen der Wenders-Stiftung, uns mit den Kisten im Archiv von der Wim Wenders-Stiftung zu beschäftigen und daraus eine Ausstellung zu konzipieren.
Grundsätzlich ist es so, dass wir das große Glück oder auch Privileg hatten, zwei Ausstellungen quasi zeitgleich zu konzipieren. Das heißt, während der Vorbereitungszeit, in der wir unter anderem eben das Archiv mehrfach besucht haben und dort recherchiert haben, konnten wir schon unterschiedliche Schwerpunkte legen. Das heißt, in Bonn haben wir einen umfangreicheren Einblick in Wims Schaffen vermitteln können. Deswegen haben wir es eben ein bisschen weiter formuliert als die Kunst des Sehens. Er ist ja auch bekannt als Fotograf. Und für Frankfurt eben, weil wir das Deutsche Filmmuseum sind, weil da eben unsere Expertise auch drin liegt, ist dann der Fokus recht früh schon auf das filmische Werk gefallen. Es gibt neue Exponate, die in Bonn eben nicht zu sehen sind. Das haben wir vorher abgewogen. Was ist eher für das Bonner Publikum jetzt oder für die größeren Flächen geeignet? Aber was wollen wir auch in Frankfurt verstärkt vermitteln mit den Objekten? Und eben Wim als Filmschaffender ist eben bei uns der große Fokus.
Die Herausforderung war natürlich auch, weil wir in Bonn eine ungefähr Fläche hatten von 1600 Quadratmeter, hier das Konzentrat zusammenzufassen auf einer Ausstellungsfläche von 450 Quadratmetern.
Aber was die Gesamtexponatsanzahl angeht, haben wir ungefähr Gleichstand. Also zwischen Bonn und Frankfurt gibt es da in der Summe keinen Unterschied.
Die Ausstellung, das kann man vielleicht auch noch ergänzen, wird außerdem durch eine tolle begleitende Filmreihe im Kino bei uns auch noch ergänzt.
Das ist der Vorteil natürlich des Hauses, dass wir ein eigenes Kino haben und gemeinsam mit der Wim Wenders Stiftung und Wim auch persönlich eine sehr schöne Filmreihe zusammenstellen konnten. In jedem Monat ist entsprechend der Bereiche der Ausstellung auch das Thema Schwerpunkt und entsprechend werden die Filme auch hier im Kino gezeigt.
Wim Wenders selbst hat ja einen Audioguide eingesprochen, also er führt quasi als Reiseleiter durch die Ausstellung. Er erzählt von seiner Kindheit und Jugend, berichtet aus seinen Studientagen, von den Monaten, in denen er quasi in der Cinémathèque Française gelebt hat, könnte man sagen. Er berichtet über seine Freundschaft mit Peter Handke und seine Leidenschaft für Rilke, seine Begeisterung für Rockmusik und für Roadmovies. Gibt es ein Kapitel, einen Bereich in der Ausstellung, der euch besonders beeindruckt hat?
Beeindruckt haben uns eigentlich alle seine Erzählungen und beeindrucken jetzt in der retrospektiven Blick beziehungsweise in der Erfahrung der letzten Wochen, als wir auch die Besucherinnen und Besucher der Ausstellung gesehen haben, ist, dass das Interesse an dem Erzählten von Wim ein enorm großes ist. Und speziell für Frankfurt hat er noch ein Kapitel ergänzt, sein Verhältnis zu Frankfurt. Er hat hier 2 Jahre gelebt, hat viel am TAT Veranstaltungen besucht, also diesen Bezug zu Frankfurt der Stadt, aber auch zu dem Haus, weil er war im Filmmuseum schon des Öfteren zu Gast. Diese Verbindung, wenn das Filmmuseum kommunales Kino ist, das 1974 bereits einer seiner ersten Filme Alles in den Städten hier im Kino gelaufen ist.
Ein Teil des Audioguides hat Wim schon für die Bonner Präsentation eingesprochen. Wir haben das Skript überarbeitet und natürlich eben Passagen ergänzt. Leute haben uns auch gefragt, warum Wim in Frankfurt, und durch diesen Teil, der quasi die Ausstellung einleitet, wird das auch ein bisschen klarer, eben weil es schon so lange Beziehungen gibt zwischen Wim und dem Haus. Was ich toll finde auch, dadurch, dass wir die Geräte aushändigen mit Kopfhörern, können sich die Leute wirklich komplett einlassen auf Wims Stimme. Sie werden beim Ausstellungsrundgang quasi komplett begleitet. Und wenn man sich darauf einlässt, wirklich 2 Stunden lang mit ihm durch die Ausstellung zu gehen, bekommt man auch sehr viel, nicht nur vom professionellen Wim vermittelt, sondern eben auch vom ganz privaten Wim Wenders. Also er verbindet wirklich auch sehr persönliche Lebensgeschichten mit Exponaten und mit Bereichen in der Ausstellung, und besonders berührend finde ich eigentlich immer seine Erzählung über seine Kindheit und das Aufwachsen im Ruhrgebiet der unmittelbaren Nachkriegszeit und eben Kunst als Mittel für ihn, aus dieser grauen, engen Tristesse auszubrechen.
Ja, Kunst und natürlich ganz, ganz, ganz wichtig bei ihm die persönliche Begegnung mit Künstlerinnen oder Kolleginnen und Kollegen, aber auch die Musik. Also Musik ist für ihn sehr, sehr wichtig, und das ist der zweite Bereich der Ausstellung, den wir Rock'n'Roll bezeichnet haben, wo er über die Bedeutung von Musik, von Musikgruppen, von Sängerinnen und Sängern erzählt und auch den Einsatz in seinen Filmen, was Musik für eine Rolle spielt in seinen Filmen.
Er hat auch selber versucht, Musik zu machen. Also er hat Musik nicht nur rezipiert, sondern auch erzählt, dass er sich ein Saxophon gekauft hat und hat dann aber nie, wie er sagte, das Niveau erreichen können, wie sein großes Vorbild. Er hat dann auch sein Saxophon eingetauscht gegen eine Bolex-Filmkamera, eine Schmalfilmkamera, mit der er dann auch im Studium an der HFF später Filme gedreht hat. Also ein guter Tausch, können wir jetzt auch retrospektiv sagen. Was wir zum Beispiel in der Bonner Präsentation nicht gezeigt hatten, das sind die Dokumentarfilme von Wim Wenders, denen wir ein eigenes Kapitel jetzt hier in Frankfurt widmen. Und ein ganz spezieller Dokumentarfilm ist ein Film über Papst Franziskus. Und Wim erzählt im Audioguide, wie es zu diesem Projekt kam und wie ihm die Begegnung mit dem damaligen Papst war. Und das ist auf jeden Fall sehr hörenswert. Aber wir haben auch ein ganz spezielles Exponat dazu, was eben auch verdeutlicht, wie die Beziehung war zwischen Wim und dem Papst. Und ja, zeigt auch wieder eben den Austausch nicht nur mit anderen Künstlerinnen und Künstlern, die er bewundert, sondern eben auch mit ganz besonderen Menschen, die ihn beeinflusst haben.
Ich war jetzt erst vor ein paar Tagen wieder in der Ausstellung, und da war es ganz still und die Leute waren alle sehr aufmerksam am Hören. Also es war eine geradezu kontemplative Stimmung. Ich glaube, man kann auf jeden Fall festhalten, das ist natürlich ein Angebot, das ist kein Muss, aber es ist eine ganz wunderbare Ergänzung beim Ausstellungsbesuch. Dann kommen wir jetzt mal zu so ein paar Höhepunkten der Ausstellung. Es gibt eine Art Film-Jukebox, die auch relativ zentral in der Schau steht. Was kann man sich darunter vorstellen?
Wim ist ja ein Reisender, der seine Filme weltweit gedreht hat. Und aus dieser Idee bzw. aus diesem Wissen haben wir gemeinsam mit einem Kollegen, dem Noel, was entwickelt, was eigentlich auch einen Einblick in seine Filmreisetätigkeit dokumentiert. Das ist eine Installation, Wim Around the World, wo die Besucherinnen und Besucher anhand von Filmplakaten auswählen können, einen Filmausschnitt. Und dieser Filmausschnitt erzeugt die Projektion, wenn man den antippt, die Projektion auf einer Leinwand bzw. auf einer Wand wird projiziert eine Weltkarte und die Orte poppen auf und man sieht einen Ausschnitt aus dem jeweiligen Film, der in diesem jeweiligen Ort dann gedreht wurde. Also man kann die meisten Filme, die wir zur Verfügung haben, anhand dieser Installation in Ausschnitten sehen.
Also Wim beschreibt sich ja selbst auch als zuerst Reisenden und dann erst als Fotografen oder Filmregisseur. Und das war auch für uns wirklich wichtig zu zeigen, dass er buchstäblich einmal um die Welt gereist ist für seine Filme, für sein filmisches Werk, was ja auch schon einige Jahrzehnte umspannt. Und bei manchen Filmen, die angewählt werden, sieht man wirklich richtig schön in dieser interaktiven Karte, dass sie auch wirklich komplett über die ganze Welt gedreht worden sind.
Ein weiterer Höhepunkt ist ja auf jeden Fall die immersive Installation, die Wim Wenders selbst kuratiert hat. Dafür wurde der Filmraum im zweiten Stock unserer Dauerausstellung neu bespielt, umgebaut und neu bespielt. Beschreib doch mal, was dort zu erleben ist.
Also der Raum, der vorher offen war, wie ein großes U, ist umgebaut worden zu einem Sechseck, zu einem Hexagon. Und in diesem Sechseck gibt es 5 Leinwände, auf denen Filmausschnitte gezeigt werden, aber nicht linear hintereinander quasi, sondern neu montiert, assoziativ zusammengestellt, auch Ausschnitte aus den verschiedensten Filmen von Wim in 4 thematisch gegliederten Installationen.
Die Besucher und Besucherinnen können in diesen Raum treten, der ist knapp 70 Quadratmeter groß, und erleben eine Collage der Bilderwelten von Wim. Und das ist nicht nur die Bilderwelten, sondern das ist auch im Zusammenspiel mit Sound, also Sounddesign, Geräuschen, mit Sprache. Und aber was ganz, ganz wichtig ist, natürlich, wir haben es schon erwähnt, ist die Musik in Wim Wenders Filmen. Das Besondere an dieser Montage oder dieser Zusammenstellung ist, man erkennt Filmausschnitte, die man natürlich aus den Filmen kennt, aber Wim hat auch ganz exklusiv in diese Installation Ausschnitte, die nicht in seinen Filmen vorgekommen sind, eingebaut, montiert. Deshalb sieht man einen Konzertausschnitt von einem Konzert mit Nick Cave in Berlin beispielsweise. Diese ganze Installation dauert 30 Minuten und man ist wirklich, wenn man sich darauf einlässt, mitten in diesen 5 Leinwänden und erfährt also die Filmwelt, die Filmsprache, die Filmbilder von Wim ganz, ja, hautnah fast, ja.
Also man kann sich wirklich komplett in die Ästhetik der Wenderschen Filme eintauchen lassen und vor allem eben auch genau Bild- und Klangwelten ganz neu extra eben für unsere Dauerausstellung konzipiert und neu montiert für die Präsentation bei uns.
Das ist das erste Mal, dass man einem Künstler einen Raum zur Verfügung gestellt hat und dass wir über 2 Stockwerke eine Wechselausstellung präsentieren. Also man ist im 3. Stock in der Wechselausstellung und kann dann in die Räumlichkeiten des 2. Stocks gehen und erlebt diesen immersiven Raum mit dem eben beschriebenen Filmausschnitt, die dann wiederum als Teaser natürlich genutzt werden können, sich dann die Filmreihe auch im Kino, die Filme in voller Länge anzuschauen. Ja.
Dann würde ich euch zuletzt gerne noch nach einem Teil der Ausstellung fragen, der euch, wenn ich mich nicht irre, auch beim Kuratieren sehr wichtig war. Es geht in einem Teil der Ausstellung um wichtige Weggefährten, Weggefährtinnen von Wim Wenders, also KollegInnen, mit denen er regelmäßig zusammengearbeitet hat. Vielleicht könnt ihr dazu noch ein bisschen mehr sagen. Was ist dort zu erfahren?
Und zwar wichtig, WegbegleiterInnen oder generell einfach Menschen, mit denen er sehr stark zusammengearbeitet hat und auch sehr lange zusammengearbeitet hat, zu würdigen und auch zu vermitteln, dass die alle auch Teil des Gesamtwerks von Wim Wenders sind. Er hat immer gerne in Teams gearbeitet, die aus Personen bestanden, mit denen er auch privat sehr gut befreundet war. Das ist auch ganz wichtig für seine Arbeitsweise. Er arbeitet wirklich ganz eng mit, zum Beispiel mit Robbie Müller sehr lange zusammengearbeitet, der so wichtig war als Kameramann für die Ästhetik von Wims Film, oder mit Peter Pschigoda, dem ja, Cutter oder dem Schnittmeister, genau, von vielen seiner Filme. Und eben das auch als zentrale Aufgabe von uns auch, zumindest in den Ausstellungen, die wir machen, immer auch zu zeigen, wie wurden die Filme eigentlich gemacht und von wem wurden die Filme gemacht. Und Film ist ja nun mal eine kollaborative Kunstform, und das wollten wir eben nicht verstecken oder verheimlichen hier in unserer Ausstellung, sondern das eben auch zeigen.
Und da kommen wir zum Anfang unseres Gesprächs, dass wir ja aus dem Bereich Archiv kommen und unser Sammlungsschwerpunkt, einer unserer großen Sammlungsschwerpunkte ist ja der bundesrepublikanische Nachkriegsfilm und konkret der neue deutsche Film. Und Wim hat das auch in der Pressekonferenz sehr schön beschrieben, dass wir, bevor er so richtig gesammelt hat, gesammelt schon haben. Deshalb konnten wir auch auf unseren eigenen Fundus zurückgreifen. Und da ganz besonders in der Ausstellung sind zwei Pinnwände, die auch die Arbeit der Set-Designerin, der Architektin beschreiben. Das ist die Heidi Lüdi. Und wir haben von den Lüdis, von Toni und Heidi Lüdi, ihr gesamtes Archiv bekommen und können da speziell bei der Wim Wenders-Ausstellung Materialien präsentieren, die man sonst normalerweise nicht sieht oder wahrnehmen kann, weil sie einfach hinter den Kulissen stattfinden. Das sind die Arbeiten zum amerikanischen Freund und ganz speziell auch zu Himmel über Berlin. Und da sieht man natürlich, was kostet sowas. Also Berlin jetzt nur als ein Beispiel. Die Dreharbeiten waren natürlich, als die Mauer zwischen Ost- und West-Berlin noch stand. Und man konnte natürlich nicht an dieser Mauer direkt drehen. Und da musste diese Mauer gebaut werden. Und wir haben die Unterlagen, wie diese erstellt wurde, beziehungsweise was die gekostet hat. Die Herstellungskosten für diese Mauer waren 84.000 D-Mark beispielsweise, oder die Victoria, die Siegessäule, wie die nachgebaut werden musste. Also diese ganzen Unterlagen, Blick im wahrsten Sinne des Wortes hinter die Kulissen einer Produktion, kann durch diese Dokumente auch den Besuchenden näher gebracht werden.
Vor allem haben wir auch den Erbauer der Victoria durch diese Dokumente ausfindig machen können, Bildhauer Joost van der Velde, und haben ihn tatsächlich auch besucht in seinem Atelier in Berlin. Der ist immer noch tätig, und aber auch Mitte 80.
In der Ausstellung sind auch die Geschichten hinter den Filmen zu sehen. Also wenn ich das jetzt nicht nur als Geschichte, sondern einfach was für eine Arbeit, was für eine Logistik, was für eine Planung, was für Kosten, was für eine künstlerische Leistung dahinter stellt, die können wir mit der Ausstellung auch und mit den Dokumenten auch zeigen, dokumentieren in den Vitrinen oder als Fotos. Aber auch, wir haben auch eine ganze Reihe von Interviews mit Schauspielerinnen und Mitarbeiterinnen von Wim Wenders, die auch über die Arbeit mit dem Regisseur erzählen.
Genau, also wir stellen die künstlerischen Weggefährtinnen nicht nur anhand von Texttafeln oder Fotos vor, zusammen mit der Filmografie, sondern eben auch in Interviewauszügen auf Monitoren. Das heißt, sie kommen auch wirklich direkt selbst zu Wort und können erzählen, wie sie die Zusammenarbeit so empfunden haben mit Wim.
Ja, ihr habt jetzt schon ganz viel Interessantes aus der Ausstellung erzählt. Ich würde euch abschließend gerne noch fragen, ob es etwas gibt in der Ausstellung, zu dem ihr einen besonderen persönlichen Bezug habt, wo ihr sagt, das ist irgendwie aus meinem Lieblings-Wenders-Film oder das ist ein Thema, was mir besonders wichtig ist. Könnt ihr da mal berichten?
Ja, voll. Also ich habe definitiv mein Lieblingsteil in der Ausstellung. Und zwar ist das der Bereich über die filmischen Vorbilder von Wim. Wir haben nämlich von ihm gelernt, dass er eben in Paris war 1967 und eigentlich Maler werden wollte und das studiert hat auch. Also er hat gelernt in der Kupferstecherei von einem amerikanischen Grafiker, und er ist aber, weil seine Dachkammer so kalt war, lieber in die Cinémathèque Française gegangen, weil man dafür sehr wenig Geld sehr viele Filme gucken konnte. Und so hat er eben eigentlich, ja, es war warm, genau. Und er sagt auch, wenn man so zwischen den Vorführungen auf Toilette gegangen ist, dann konnte man sich den nächsten Film dann auch quasi umsonst angucken. Na, und da hat er eben seine ganze Filmbildung bekommen, seine Filmsozialisation. Und er beschreibt auch, dass er François Truffaut zum Beispiel als großes Vorbild hat oder Nicholas Ray, über den er ja auch später Filme gedreht hat. Und uns war eben auch wichtig, diese Filme auch zu zeigen, also in Filmausschnitten auch. Und wir haben uns dazu entschlossen, historische Filmtrailer zu zeigen, eben zu diesen Filmen. Und das ist ein ganz witziges Trailer-Reel geworden, wo auch ein Film enthalten ist, den auch kein Mensch eigentlich kennt, den wir aber in unserem Kino auch zeigen werden in der Filmreihe. Und zwar hieß der früher Die Schlagerpiraten und der Originaltitel ist The Girl Can't Help It mit Dane Mansfield, aber vor allem mit den ganzen Rock'n'Roll-Stars, die er so toll fand, mit Little Richard und Eddie Cochran. Und das hat großen Spaß gemacht, sich eben da auf diese Entdeckungsreise zu begeben und halt diese Filmtrailer rauszusuchen. Und ja, die sind auch zum Teil ein bisschen angestaubt. Und wenn man sich auch die Untertitel durchliest oder anhört, was es dazu an Begleittexten gibt, dann muss man schon auch so ein bisschen den Kopf schütteln. Aber es ist eigentlich so ein wunderbares Zeitdokument auch und zeigt halt eben einen kleinen Ausschnitt von den Filmen, die Wim nicht nur damals gut fand und die ihn beeinflusst haben, sondern die er auch immer wieder erwähnt in Aufzählungen. Was sind deine Lieblingsfilme? Also das war ja uns auch, oder mir zumindest auch jetzt, ein ganz besonderes Vergnügen, das zu vermitteln.
Ja, Vergnügen ist es eigentlich die ganze Zeit gewesen, diese Wundertüten öffnen im Archiv und immer wieder entdecken, ob es jetzt der Brief von Papst Franziskus ist oder der Brief von Gorbatschow oder der Brief von Willy Brandt oder dass wir eine Kiste geöffnet haben und da ist ein Gemälde drin von Bob Dylan, das wir auch in der Ausstellung zeigen, aber auch die Recherche, Hintergrundrecherchen, wie beispielsweise in unserer Bibliothek, zu recherchieren. Wim Wenders hat ja auch als Autor früh Filmkritiken geschrieben und für die Zeitschrift Filmkritik hat er sehr, sehr viele Artikel geschrieben, die rauszufinden, was hat er veröffentlicht, was hat er in den entsprechenden Publikationen veröffentlicht, zeitgenössische oder ein Objekt in der Ausstellung, das viele erstmal so als Dekoration das Stück wahrnehmen, aber ein wichtiges Kommunikationsmittel war, beziehungsweise wo man sich dran getroffen hat, ist der Flipper. Also dieser mechanische Flipperautomat stand in Kneipen und in einer Kneipe haben sich die jungen Filmemacher in München getroffen und haben entweder gemeinsam geflippert oder wie er sehr schön immer in der Anekdote erzählt, wie Fassbinder auch dort geflippert hat oder dass er niemals ein Bier selbst bezahlt hat, weil er immer beim Flippern gewonnen hat. Also solche kleinen Objekte und mein Lieblingsfilm ist und bleibt im Lauf der Zeit und da gibt es auch verschiedene Props und Erinnerungsstücke, wie dieses kleine Team unter 10 Leute diesen Film On the Road gedreht haben an der deutsch-deutschen Grenze. Und so gibt es eben alles wieder zu entdecken, wenn man die Filme gesehen hat, beziehungsweise neu zu entdecken. Und als Werbung sprechen wir jetzt nochmal, sich auch die Filme im Kino anzuschauen, hier im Kino des DFF.
Ja, absolut. Wir laden ein in die Ausstellung, ins Kino und euch sage ich vielen Dank für die Einblicke in die Ausstellung.
Ja, gerne.
Gerne, immer wieder.
Ja, wir werden ganz bestimmt im Podcast nochmal von euch hören.
Wim im Lauf der Zeit, eine Wim Wenders-Ausstellung, ist noch bis 18. Oktober im DFF zu sehen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, was im DFF passiert, dann abonniert gerne unsere Podcasts Alles ist Film und Filmgeschichte in Objekten. Im Podcast Filmgeschichte in Objekten werden wir in den nächsten Monaten auch nochmal besondere Stücke unserer Wim-Ausstellung in den Blick nehmen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.